SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Der französische Präsident und die Vermögenssteuer. Warum Emmanuel Macron die Volksseele auch nach der nationalen Debatte nicht versteht. Ferien in Ägypten ziehen wieder an, doch die Ruhe im Land trügt. Abstimmung über die Sonderjagd im Kanton Graubünden und ein Jäger allein auf weiter Flur.
Ich bin der Nut Josef und bin gegen die Sonderjagd, aber wir wollen auch Hirsch schiessen.
Und um 13 Uhr eine brennende EU-Flagge, dazu die Schlagzeile «Feueralarm, Europa vor der Schicksalswahl». Das deutsche Magazin Cicero schlägt dramatische Töne an, wenn es um die anstehende Europawahl geht.
Ein Magazincover muss plakativ sein, das kann nicht lauwarm sein, insofern muss man da ein bisschen zuspitzen. Das Problem ist folgendes, ich weiß schon vorher als Blattmacher, wenn ich Europa zum Titel mache, dann werde ich mit dieser Ausgabe am Kiosk keine großen Erfolge feiern.
Das sagt Cicero-Chefredaktor Christoph Schwennicke. Warum es für Europa bei dieser Wahl tatsächlich um viel geht, das sagt er im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Simon Loy. Guten Tag. Nein, einen Neuanfang gebe es keinen, sagte der französische Präsident Macron am Abend bei seiner Medienkonferenz im Élysée-Palast, wo er das Fazit zog aus dem Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern. «Ich habe viel gelernt in diesem einmaligen demokratischen Experiment der Grand Débat», sagte Macron.
«Ce moment m'a transformé aussi. J'ai pas découvert notre pays lors de ce Grand Débat, mais je crois que j'ai touché beaucoup plus clairement l'épaisseur des vies.»
Aber eben einen Neuanfang gebe es keinen. Und zu einem Neuanfang hätte wohl gehört, die Vermögenssteuer wieder einzuführen, die die Reichen belasten würde und deren Abschaffung die normalen Menschen stinksauer machte. Ich fragte Rudolf Balmer in Paris, warum gibt Macron da nicht nach?
Er beharrt darauf, Recht zu haben. Er kann das mit Zahlen belegen, mit der Zahl der reichen Franzosen und Französinnen, die wegen dieser früheren Vermögenssteuer ins Ausland umgezogen sind. Er hat aber auch jetzt eine Untersuchung eingeleitet. Er möchte prüfen, wie effizient die Abschaffung dieser Vermögenssteuer war, ob das tatsächlich der Wirtschaft zugutekommt. Das kann man dann aufgrund dieser Evaluation neu diskutieren.
Also er verschafft sich da wieder ein bisschen Zeit. Wie gefährlich aber wird das Ganze für Macron, wenn man bedenkt, dass die Gelbwesten ja auch eben gerade aus diesem Grund auf die Straße gingen, weil sie sich eben vernachlässigt fühlen von Macron?
Das wird ihm als Sturheit, als Starrsinn angelastet oder sogar als Arroganz. Für die Leute ist das, wie gesagt, ein politisches Symbol. Als diese Reichtumssteuer 2018 abgeschafft wurde, hat die Regierung gleichzeitig eine Wohnbeihilfe für Studierende um monatlich 5 Euro gesenkt. Das war ein Schock, es war ein Skandal. Und das ist irgendwie auch in Frankreich in Erinnerung geblieben. Ein Steuergeschenk für die Reichen und gleichzeitig ausgerechnet Studierende an die Kasse zu bitten.
Macron will ja, das hat er auch angekündigt gestern, die Einkommenssteuer für den Mittelstand senken. Er weiß aber nicht so genau, wie er das bezahlen, finanzieren will. Da wäre das Geld der Reichen aus dieser Vermögenssteuer doch höchst willkommen.
Die Reichtumsvermögenssteuer hatte früher pro Jahr ungefähr 5 Milliarden Euro eingebracht. Es gab rund 300 bis 500.000 Betroffene jeweils. Ob damit diese Senkung, die angekündigte Senkung der Einkommenssteuer finanziert werden kann, das ist fraglich. Es ist überhaupt die große Schwachstelle in diesen Versprechen von gestern Abend. Und die konservative Opposition beispielsweise sagt, niemand weiß, wie diese Steuergeschenke finanziert werden sollen. Der Parteichef von Les Républicains, Laurent Wauquiez, hat sogar klipp und klar gesagt, die Geschenke von heute sind die Steuern von morgen.
Wenn wir ein Fazit ziehen zum Schluss, Rudolf Balmer, dann hat Macron etwas Dynamik aus den ganzen Protesten rausgenommen, aber wohl nicht mehr.
Er wollte eigentlich überraschen und sein Auftritt sollte ja ursprünglich schon vor einer guten Woche stattfinden. Nur hat dann die Notre-Dame-Kathedrale gebrannt und er musste seinen Auftritt verschieben. Alles, was er ankündigen wollte, ist aber bereits seit Tagen in den Medien zu lesen und der ganze Überraschungseffekt war dahin. Jetzt hat er vielleicht seine eigenen Anhänger etwas bestärkt in ihrer Überzeugung, einen guten Präsidenten zu haben für den großen Rest in der Bevölkerung. Aber bleibt er ein Präsident, der nicht so richtig zuhört und keine Zugeständnisse machen will?
Also werden die Proteste wohl weitergehen?
Das ist vorauszusehen. Und eine der Sprecherinnen der Gelbwestenbewegung, Priscilla Ludowski, hat als einzige Reaktion auf Macrons Auftritt bereits die Daten der kommenden Demonstrationen bis Ende Mai angekündigt.
Das sagt unser Mitarbeiter in Paris, Rudolf Balme. Nun ins Nachrichtenstudio zu Dominik Brandt und da geht es zuerst um die Pensionskassen.
Der Boom an den Aktienmärkten hat sich für die Schweizer Pensionskassen positiv ausgewirkt. Das stellt die neueste Ausgabe des Pensionskassenmonitors von Swisscanto fest. Dank Gewinnen auf den Anlagen hätten die meisten Kassen ihre Reserven im ersten Quartal markant erhöhen können. Privatrechtliche Vorsorgeeinrichtungen könnten nun ihre Verpflichtungen zu 113% decken. Nur 3% der Kassen wiesen einen Grad von unter 100% auf, so Swisscanto. Bei den öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen stieg der durchschnittliche Deckungsgrad auf 107%. 9% der Kassen wiesen eine Unterdeckung auf. Die Nothilfekoordination der UNO macht sich große Sorgen über die Folgen des Zyklons Kenneth in Mosambik. Kenneth sei mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Kilometern pro Stunde im Norden Mosambiks auf Land getroffen, teilte die UNO mit. Häuser seien abgedeckt worden und der schwere Regen habe zu Überschwemmungen geführt. Erst Mitte März hatte Zyklon Idai das Zentrum Mosambiks getroffen und große Schäden angerichtet. Rund 600 Menschen kamen ums Leben. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat nach seinem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Wladiwostok die Heimreise angetreten, mehrere Stunden früher als geplant. Kim sei mit seinem gepanzerten Zug auf dem Weg zurück nach Nordkorea, melden Nachrichtenagenturen, ohne einen Grund für die verfrühte Abreise anzugeben. Gestern waren Kim und Putin zum ersten Mal zu einem Gipfel zusammengetroffen. Im Mittelpunkt des Treffens standen das nordkoreanische Atomprogramm und die bilaterale Zusammenarbeit. Der japanische Elektronikkonzern Sony hat im letzten Geschäftsjahr einen Rekordgewinn erzielt. Er betrug rund 8,3 Milliarden Franken. Das ist ein Plus von über 85% gegenüber dem Vorjahr, wie Sony mitteilt. Sony begründet die Gewinnsteigerung mit guten Geschäften mit Spielen und Musik. Der Umsatz stieg leicht auf rund 80 Milliarden Franken. In Kolumbien ist es zu landesweiten Protesten gegen die Regierung von Präsident Iván Duque gekommen. In verschiedenen Städten haben sich insgesamt mehrere hunderttausend Menschen versammelt, melden kolumbianische Medien. Die Demonstranten wirfen Duque vor, die Rechte der Arbeiter zu beschneiden und dem Bildungssystem zu schaden. Außerdem behindert die Regierung ihrer Meinung nach den Friedensprozess mit der Rebellengruppe FARC. In der Hauptstadt Bogota kam es bei den Protesten zu Ausschreitungen. 14 Menschen wurden verletzt, 35 festgenommen. Präsident Iván Duque sprach per Twitter von Vandalismus. Das Rüebli bleibt das Lieblingsgemüse der Schweizerinnen und Schweizer. Pro Kopf wurden im vergangenen Jahr fast 8,5 Kilogramm Karotten gegessen, wie die Schweizerische Zentralstelle für Gemüsebau und Spezialkulturen mitteilt. Das ist rund ein halbes Kilogramm pro Kopf mehr als 2017. Insgesamt wurden rund 72.000 Tonnen Rüebli konsumiert. Auf dem zweiten Platz folgen die Tomaten, dahinter die Peperoni. Allerdings werden in der Gemüsestatistik Sherry-Tomaten separat gelistet. Würden diese den Tomaten angerechnet, würden sie die Rüebli von der Spitze verdrängen. Eine Meldung der Behörden des Kantons Thurgau. Für das Gebiet Salmsach ist ein Sirenenalarm ausgelöst worden. Es handelt sich um einen Fehlalarm. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Das Wetter in der Ostschweiz, in den Alpen und im Süden bleibt es noch länger bewölkt und nass. Sonst lockern die Wolken auf und Regenschauer fallen nur noch lokal. Mit maximal 10 bis 15 Grad ist es deutlich kühler.
Auf der Homepage des Außendepartements EDA wird derzeit von Reisen nach Ägypten gewarnt. Trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen bestehe das Risiko von Terroranschlägen jederzeit im ganzen Land. Badeorte seien nicht ausgeschlossen. Und trotzdem, Reisen nach Ägypten sind wieder gefragt. Das Land gehört momentan zu den beliebtesten Ferienländern bei Schweizer Touristen, wie der Bericht von Lucia Theiler zeigt.
Die Sonne, das Meer und etwas Kultur, das lockt die Touristen momentan in Scharen nach Ägypten. Beim Ferienanbieter Hotelplan gehören Badeferien in Ägypten momentan zu den meistgebuchten. Auch bei Kony sind die Reisen hoch im Kurs. Bereits im letzten Jahr verzeichnete das Unternehmen ein dreistelliges prozentuales Wachstum. Und in diesem Jahr liegen die Buchungen wieder 30% über Vorjahr.
Es sind Sonnenhungrige, es sind Freunde des Tauchsportes, allgemein Wassersportler, aber auch Kulturinteressierte. Die Kundschaft ist sehr gemischt.
Sagt Markus Flick, Sprecher von Kony. Das Unternehmen hat wegen des grossen Andrangs in den letzten Wochen sogar Zusatzflüge organisiert. Und auch für die Herbstferien sind bereits zusätzliche Maschinen gebucht. Experten vermuten, dass Ägypten im Moment zieht, weil andere Destinationen, wie etwa die Türkei, eben als unsicherer gelten. Und in Ägypten sei es eben immer warm.
Außerdem ist es so, dass es zuletzt keine sicherheitsrelevanten Ereignisse gab, die direkt den Tourismus vor Ort betroffen haben. Das heißt, die Kunden haben Vertrauen in die Stabilität von Ägypten.
Für Touristen scheint das Land also sicher. Doch was ist mit der Situation für die Menschen im Land? Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International etwa kritisiert die Politik des Landes stark. Sprecherin Alexandra Karle sagt:
In Ägypten ist die Lage der Menschenrechte ja wirklich katastrophal im Moment. Also alle Andersdenkenden werden eingesperrt, ob das jetzt Journalistinnen sind oder Satiriker, Anwälte oder Aktivisten, selbst Oppositionspolitiker. Die werden einfach verhaftet und ohne Verfahren Monate und Jahre lang eingesperrt. Sie werden gefoltert oder verschwinden gleich ganz.
Dennoch rät Amnesty nicht von Reisen nach Ägypten ab.
Denn das Ausbleiben der Touristen trifft meistens auch die Bevölkerung eines Landes, weil eben viele, viele Jobs vom Tourismus abhängig sind.
Und man solle aber bewusst reisen, sagt Alexandra Karle. Das heißt, mit offenen Augen, Ohren und Verständnis für die Menschen Ferien machen. Nie aber sollte man sich politisch einmischen, das sei zu gefährlich.
Und damit weiter zu Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner. Das Schweizer Außendepartement schließt in seiner Beurteilung Terroranschläge in Ägypten nicht aus. Das EDA schreibt von einer oberflächlichen Stabilisierung im Land. Susanne Brunner, von wem geht denn derzeit die grosse Gefahr aus in Ägypten? Von radikalen Islamisten?
Ja, tatsächlich waren es in den letzten Jahren meist radikal-islamistische Gruppierungen, die sich zu Anschlägen bekannten, unter anderem der IS oder Al-Qaida-nahe Gruppen. Ein Brennpunkt ist der nördliche Sinai, also die Sinai-Halbinsel zwischen Ägypten und Israel. Da geht die Gewalt vor allem von radikalisierten Beduinen aus, die sich als Bürger zweiter Klasse fühlen. Sie werden oft verunglimpft als Kriminelle, ihnen geht es wirtschaftlich sehr schlecht und das legt natürlich den Boden für einen Zulauf zu dschihadistischen Gruppierungen.
Und was machen nun die Behörden gegen die Terrorgefahr im Land?
Auf dem Sinai versucht die ägyptische Armee seit Jahren gegen die Terroristen vorzugehen. Gleichzeitig ist der Terrorismus aber auch Begründung oder Vorwand für Repression, für jegliche Art, also von Repression. Ägypten ist ein Polizeistaat, vor allem der militärische Geheimdienst hat den Ruf, sehr brutal zu sein. Mit dem Kampf gegen den Terror wird wirklich fast jede Verhaftung, Verurteilung, wenn es überhaupt eine gibt, oder Hinrichtung begründet.
Also ist der Preis für diese Stabilisierung im Land relativ hoch?
Der Preis ist für alle sehr hoch, die auch nur den Hauch einer Kritik wagen. Also Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass in ägyptischen Gefängnissen rund 60.000 politisch Gefangene eingesperrt sind. Und ich nenne vielleicht ein Beispiel oder zwei, wie willkürlich so Verhaftungen sein können. Eine Frau, die es wagte, auf Facebook gegen die ständige sexuelle Belästigung von Männern, auch auf Ämtern zu wettern, wurde nachts verhaftet, oder ein ägyptischer Fernsehmoderator, der ein Interview mit einem Homosexuellen machte, wurde ins Gefängnis geworfen, erst Anfang Jahr, obwohl es in Ägypten gar keine formalen Gesetze gegen Homosexualität gibt. Und weil es oft so unklar ist, was zu Verhaftung führen kann, gibt es eine Kultur der Angst.
Der ägyptische Präsident Sisi bleibt bis 2030 an der Macht. Die Verfassung war kürzlich entsprechend angepasst worden. Was bedeutet das für Ägypten?
Ja, zu dieser Frage gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich kenne Sisi-Unterstützer, die argumentieren, das ist gut so für das Land. Sisi habe so viele Projekte für den Wirtschaftsaufschwung des armen Landes versprochen, dass er diese absolut fertig machen müsse, weil das eben gut sei, und er garantiere Stabilität. Die Kritiker, die überhaupt noch zu reden wagen, stellen das natürlich alles in Frage und weisen darauf hin, dass es der Bevölkerung seit seinem Putsch vor 6 Jahren wirtschaftlich überhaupt nicht besser geht.
Und was bedeutet ein Langzeitpräsident Sisi für den Tourismus?
Stabilität ist immer gut für den Tourismus. Die Frage ist, wie nachhaltig ist diese Stabilität? Armut, Frustration, mangelnde wirtschaftliche Entwicklung und Möglichkeiten und dann noch Unterdrückung, wenn man das überhaupt zu sagen wagt, das wird auf kurz oder lang wieder zu Instabilität führen. Präsident Sisi muss wirtschaftlichen Aufschwung liefern und den Islamisten den Nährboden entziehen. Und das wird wohl länger dauern als bis 2030.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Susanne Brunner. Rendezvous 12.47 Uhr. Ausgewogen ist anders. Podien zur Bündner Sonderjagd sind etwas gar einseitig besetzt. Umgesetzt ist anders. Die Kantone haben mit dem ziemlich neuen Raumplanungsgesetz noch einiges zu tun. Und aus Flüchtlingen werden Programmierer. Vorkenntnisse in Informatik nicht zwingend.
Also Leute, die ein hohes Interesse haben an IT und einen starken Willen, sich weiterzubilden und viel arbeiten und lernen, das ist uns mindestens so lieb wie jemand, der schon einen abgeschlossenen Studiengang hat in IT.
Kursbesuch im Rendezvous von 1. Wenn die Bündner Jäger nicht genug Hirsche schießen während der offiziellen Hochjagd, kann der Kanton eine Nachjagd anordnen. So soll der Wildbestand reguliert werden. Diese Sonderjagd findet jeweils im November und Dezember statt. Und gegen diese Sonderjagd kam es schon vor Jahren zu Widerstand. 10.000 Leute verlangten in einer Initiative die Abschaffung dieser Sonderjagd. Weil weder Regierung noch Parlament das Volk darüber abstimmen lassen wollten, entschied letztlich das Bundesgericht, dass die Initiative gültig sei und vors Volk kommen müsse. Und dieses stimmt nun am 19. Mai darüber ab. Die Sonderjagd im Kanton Graubünden erhitzt die Gemüter. Allerdings, so richtig debattieren will man dann im Vorfeld der Abstimmung auch nicht. Das hat ein Podium gezeigt, das Regionalredaktorin Stefanie Hablützel besucht hat.
Der Saal in Schiers im Prättigau ist gut gefüllt mit rund 100 Leuten, darunter viele Männer und Jäger. Angekündigt ist ein Podium mit Befürwortern und Gegnern der Sonderjagdinitiative, organisiert durch die lokale Jägersektion.
Im Namen der Sektionen Sassauna und Prättigau begrüsse ich euch, um euch die Meinung bilden über die bevorstehende Initiative zur Abschaffung der Sonderjagd.
Man habe versucht, eine vielseitige, ausgewogene Runde zusammenzustellen. Mit 2 Jägern pro und 2 Jägern contra, dazu 3 Fachleute. Doch ausgewogen ist diese Runde nicht. Die Experten, eine Wildbiologin, ein Förster, ein Landwirt, halten mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg und plädieren für ein Nein zur Initiative. Die Initianten sind mit 2-5 deutlich in der Minderheit, wie bei anderen Podien auch, die von Jägersektionen im ganzen Kanton organisiert werden. Nach einer halben Stunde kommt erstmals einer der beiden Initianten zu Wort, auch er ein Jäger.
Ich bin der Nut Josef und bin gegen die Sonderjagd, aber wir wollen auch Hirsche schiessen.
Hirsche schiessen, ja, aber nicht Ende Jahr. Es sei ethisch verwerflich, im November und Dezember, wenn die Tiere sich auf den Winter vorbereiten, trächtige Hirschkühe, Kälber und ihre Mütter abzuschießen. Die Initiative fordert, dass die nötigen Hirsche während der Hochjagd geschossen werden. 5'000 Stück waren es letztes Jahr. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Abschussregeln gelockert, die Hochjagd um 4 Tage verlängert und bis in den Oktober ausgedehnt werden. Christian Matthies ist der Kopf der Initiative. Der 70-jährige Jäger und ehemalige SVP-Grossrat dringt an diesem Abend mit seinen Argumenten nicht durch. Zum Beispiel, was die Rekordzahl an Hirschen in Graubünden angeht.
Ich kann einfach nicht verstehen, dass man die Tiere mit der Sonderjagd nicht regulieren kann. Da ist doch irgendwo, ich sage jetzt einfach mal der Wurm oder etwas falsch.
Trotz Sonderjagd nahm in den letzten 20 Jahren die Zahl der Hirsche um 50% zu. Geschätzte 16'500 Tiere leben heute in Graubünden. Gegen die Initiative kämpft der Bündner Patentjägerverband. Ohne Sonderjagd, sagt Vizepräsident Tarcisius Gavietzel, würden noch mehr Hirsche in Graubünden überwintern, Bäume anfressen und damit den Schutzwald gefährden. Die Nachjagd brauche es, weil manche dieser Hirsche erst gegen Ende Jahr nach Graubünden kämen.
Und erst Anfang November, Mitte November, wenn es die grossen Schneehöhen gibt, dann fangen die Tiere an wandern und kommen dann zurück in die Wintereinstandsgebiete im Prättigau.
Zahlen, wie viele Hirsche ab November nach Graubünden wandern, gibt es nicht. Nach über einer Stunde mit Referaten, größtenteils von den Gegnern gehalten, darf das Publikum Fragen stellen. Eine wirkliche Debatte über Vor- und Nachteile des Bündner Jagdsystems entsteht nicht. Initiant Matthies, der seit 6 Jahren für seine Initiative kämpft, die eine Rekordzahl von 10'000 Bündnerinnen und Bündner unterschrieben haben, steht auf verlorenem Posten, weil er sich in den eigenen Antworten verheddert und ihm das Publikum nicht richtig zuhört. Als er eine Frage nicht beantwortet, reagiert das Publikum hämisch. Der Fragesteller kommentiert, Matthies wolle, ja könne die Fragen gar nicht beantworten. Eine Diskussion bringe deshalb nichts.
Darum lassen wir sie.
Ein Applaus gegen die Sonderjagdinitiative und für das traditionelle Bündner Jagdsystem. Die Meinungen in Schiers sind gemacht.
Der Beitrag von Stefanie Ablützel. SRF Verkehrsinfo von 12:52 in der Region Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Lenzburg und Aarau-Ost. Stau nach einem Unfall. Grüne Wiesen erhalten, statt sie zu betonieren. Das will das revidierte Raumplanungsgesetz. Vor 5 Jahren hat die Schweizer Stimmbevölkerung dazu Ja gesagt. Und seither sind die Kantone am Zug. Wie haben sie das angepackt? Was haben sie davon umgesetzt? Das hat das Netzwerk Raumplanung, dem über 30 Organisationen aus verschiedenen Bereichen angehören, genauer angeschaut und beurteilt. Fazit: Da muss noch einiges gehen. Inlandredaktorin Andrea Jacki.
Stella Jäger sagt es kurz und klar.
Bilanz durchzogen, würde ich sagen.
Den Grundsatz des neuen Gesetzes, den Paradigmenwechsel, hätten die Kantone begriffen, lobt die Mitarbeiterin von ProNatura und Präsidentin des Netzwerks Raumplanung. Also, dass man statt auf der grünen Wiese in die Lücken von bestehenden Siedlungen bauen müsse. Aber, kritisiert Jäger, beim Herzstück der Revision, der sogenannten Mehrwertabgabe, hätten sich die Kantone schwer getan. Wird Land als Bauland eingezont, gewinnt es an Wert. Dieser Mehrwert muss versteuert werden. Mindestens 20%, schreibt das Gesetz vor.
Die meisten machen nur das Minimum von 20% dieser Abschöpfung und nur auf bestimmte Formen von Gewinn. Und es gibt nur wenige, die darüber hinausgehen und wirklich versuchen, diese Gelder zu erheben.
Dabei seien diese Gelder aus dem Mehrwert wichtig für die Rückzonungen von Bauland in Kulturland. Die würden damit finanziert. Bis Ende Monat müssen die Kantone zudem ihre Richtpläne anpassen. Mit Richtplänen bestimmen die Kantone unter anderem, wo die Bevölkerung wachsen soll und wo nicht. Diese Richtpläne seien in vielen Punkten gut, sagt das Netzwerk Raumplanung. Aber es würden noch zu viele wertvolle Böden verbaut, die für die Landwirtschaft oder die Natur reserviert sein müssten.
Wir haben die Kantone zum Teil einfach auch viel zu große Prognosen gestellt, was das Bevölkerungswachstum angeht und sind da quasi davon ausgegangen, wir brauchen dermaßen viel Platz für Bauten in Zukunft, dass wir da nichts zurückzonen können.
Die Waadtländer Baudirektorin Jacqueline De Quattro will diese Kritik nicht auf sich und ihren Kollegen setzen lassen. Die Präsidentin der Bauplanungs- und Umweltdirektorenkonferenz sagt:
Der Paradigmenwechsel, dass man jetzt wirklich sehr vorsichtig umgehen mit dem Boden, das ist nötig. Aber es braucht auch eine gewisse Zeit, damit die Leute das begreifen und nachvollziehen. Sonst gibt es Widerstände und das geht dann nachher in die Länge.
Viele verschiedene Interessen müssten berücksichtigt werden. Von Gewerbe, Industrie über Mieter bis Landschaftsschutz. Bis nächsten Dienstag werden noch nicht alle kantonalen Richtpläne abgesegnet sein. Auch haben noch nicht alle Kantone die Mehrwertabgabe festgelegt. Das hat zur Folge, in einigen Kantonen gilt ab 1. Mai ein Einzonungsstopp. Dieser wurde vom Bund verhängt. Trotzdem lobt die Direktorin des Bundesamts für Raumentwicklung, Maria Lezzi, die Kantone.
Weil es ist eine Herkulesarbeit. Also es wird sich dann auch im Verlauf der nächsten paar Monate, gehen wir davon aus, wird sich das dann auch noch regeln. Von daher, wir sind sehr zufrieden mit der Umsetzung, ja.
Noch gibt es vieles zu tun und der nächste Revisionsschritt steht schon an. Da geht es ums Bauen außerhalb der Bauzone. Auch das wieder ein großer, umstrittener Brocken.
Unter den Menschen, die vor Krieg oder Unterdrückung in die Schweiz flüchten, gibt es solche, die in ihrem Heimatland eine gute Ausbildung gemacht haben. Gleichzeitig gibt es in der Schweiz zu wenig Fachkräfte, zum Beispiel in der Informatik. Der Verein Powercoders aus Bern versucht nun, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Flüchtlinge sollen zu Programmierern ausgebildet und zügig in den Arbeitsmarkt integriert werden. Jörg Tschirn von der SRF Digitalredaktion.
Rami Chuma sitzt vor seinem Laptop im Büro des Zürcher Softwareunternehmens LIP und arbeitet am Code für den Migros-Genossenschaftsbund. Ende Juli wird er eine zweijährige Lehre als Softwareentwickler abschließen. In seiner Heimat Irak hat der 27-Jährige als Maschineningenieur gearbeitet, Recht und politische Wissenschaften studiert. Aber
seit dem Krieg ist nicht mehr sicher dort und es ist gefährlich.
Als sein kleiner Bruder entführt wurde, musste Chuma den Irak verlassen. Über die Türkei, Griechenland, den Balkan und Österreich gelangte er vor 3,5 Jahren schließlich in die Schweiz. Hier, mit einer Aufenthaltsbewilligung B ausgestattet, hat ihm ein Freund vom Kurs der Powercoders erzählt.
Dass es so einen Kurs in Bern gibt und Informatik interessiert mich sowieso und ich finde es sowieso spannend.
13 Wochen dauert so ein Kurs, gefolgt von einem Praktikum bei einem Unternehmen, das noch einmal 6 bis 12 Monate dauert und von einem Jobcoach der Powercoders begleitet wird. Danach sollen die Teilnehmer den Schritt ins Arbeitsleben wagen. Der Berner Unternehmer Christian Hirsig hat schon verschiedene Start-ups großgezogen. Vor 2 Jahren hat er Powercoders ins Leben gerufen. Seitdem wurden Kurse in Bern, Zürich, Lausanne und Basel durchgeführt, mit insgesamt 71 Teilnehmenden. Fast ein Drittel davon hat unmittelbar nach dem Praktikum eine Festanstellung gefunden. Aber, sagt Christian Hirsig, diese Zahl sei ihm nicht die wichtigste.
Wir messen uns in dem Sinne nicht so an kurzfristigen Zahlen, sondern unser Ziel ist, dass wir es schaffen, von denen, die unsere Ausbildung gemacht haben, dass 80% mittelfristige Anstellungen in der IT finden und noch viel wichtiger, dass sie weg sind von der Sozialhilfe.
Das sei ein ehrgeiziges Ziel. Im schweizweiten Vergleich liegen die Zahlen viel tiefer.
Aber wir merken auch, dass das in Reichweite ist.
Im Schnitt melden sich um die 100 Leute für einen der Kurse an. Platz hat es aber nur für 15 bis 20. Das Wichtigste sei, dass die Bewerber gut Englisch sprechen, sagt Christian Hirsig.
Weil Englisch ist eigentlich die Sprache von der IT. Das verstehen zum Teil Leute, die nicht in der IT daheim sind, verstehen das nicht, weil die Landessprache ist immer noch Deutsch oder Französisch oder Italienisch.
Vorkenntnisse in Informatik seien sicher von Vorteil, aber nicht zwingend.
Also Leute, die ein hohes Interesse haben an IT und einen starken Willen, sich weiterzubilden und viel arbeiten und lernen, das ist uns mindestens so lieb wie jemand, der schon einen abgeschlossenen Studiengang hat in IT.
Diesen Willen hat Rami Chuma ohne Zweifel. Als er 2017 den Kurs bei Powercoders begann, wohnte er noch in Schaffhausen. Während 13 Wochen pendelte er jeden Kurstag nach Bern und wieder zurück.
Jeden Tag Schaffhausen-Bern und also 5 Stunden pro Tag habe ich im Zug, ja, jeden Tag, ja.
Früher im Irak hatte Chuma auch schon einen Computer, aber er brauchte ihn nicht im Beruf, sondern nur privat, zum Gamen oder im Internet surfen. Die ersten Kurstage seien deshalb schwierig gewesen.
Weil ich halt gar keine Informatikkenntnisse Aber sie haben so ganz von Anfang mit uns angefangen und mit Basic-Informatik-Kenntnissen, dann bin ich gut drauf.
Jetzt sucht Ramit Schuma nach einer festen Anstellung. Ob er bei LIB bleiben kann, weiß er noch nicht. Für den Arbeitsmarkt fühlt er sich nach Kurs, Praktikum und Lehre aber gut gerüstet. Sein Ziel? Einen Job zu finden, in dem er ein paar Jahre zu 100% arbeiten kann. Und danach?
Vielleicht studieren. Ich bin noch nicht sicher, aber vielleicht Wirtschaft, Informatik interessiert mich schon. Also.
Auch der Verein Powercoders hat feste Ziele für die Zukunft. Bis jetzt wurden die Kurse immer in verschiedenen Städten angeboten, sagt Christian Hirsig.
Wir nennen das so ein bisschen City-Hopping, also wir sind von Stadt zu Stadt gesprungen und das ist sehr ressourcenzehrend. Das hat uns ermöglicht, dass wir sehr viel lernen konnten, aber auf der anderen Seite war es auch jedes Mal eine rechte Anstrengung.
Damit soll nun Schluss sein. In Zürich und Lausanne werden zwei nationale Ausbildungszentren aufgebaut. Der erste Kurs in Lausanne läuft bereits. Der in Zürich beginnt im Herbst.
13 Uhr. Eine Schicksalswahl sei das Ende Mai, die Wahl des neuen EU-Parlaments. Doch für eine Schicksalswahl verläuft der Wahlkampf doch eher schleppend. Was ist los? Antworten gleich im 1. und 4. im Tagesgespräch nach den Mittagsschlagzeilen. Dominik Brandt.
Der Boom an den Aktienmärkten hat sich für die Schweizer Pensionskassen positiv ausgewirkt. Gemäss dem Pensionskassenmonitor von Swisscanto haben die meisten Kassen ihre Reserven im ersten Quartal markant erhöhen können, dank Gewinnen auf den Anlagen. Eine Mehrheit der Kantone tut sich schwer mit der Umsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes. Kurz vor Ablauf der Umsetzungsfrist Ende April bleibe noch viel zu tun, schreibt das Netzwerk Raumplanung, insbesondere im Bereich der Mehrwertabgabe. Die Nothilfekoordination der UNO macht sich große Sorgen über die Folgen des Zyklons Kenneth in Mosambik. Kenneth sei mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Kilometern pro Stunde im Norden Mosambiks auf Land getroffen, teilte die UNO mit. Häuser seien abgedeckt worden und der schwere Regen habe zu Überschwemmungen geführt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.